Liebe Zuhörer unseres Radios, passend zur österlichen Bußzeit behandeln wir das 8. Kapitel des Jesusbuches von Papst Benedikt. Es geht um die Bitte des rechten Schächers: Jesus, wenn du in dein Reich kommst, gedenke meiner. Die Antwort Jesu geht über die Bitte hinaus. An die Stelle einer unbestimmten Zukunft tritt sein Heute. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Auch dieses Wort ist geheimnisvoll, aber es zeigt uns eines mit Sicherheit. Jesus wusste, dass er direkt in die Gemeinschaft mit dem Vater eingehen würde, dass er das Paradies noch für heute verheißen konnte. Er wusste, dass er den Menschen wieder ins Paradies hineinführte, aus dem er herausgefallen war, in das Mitsein mit Gott als das wahre Heil des Menschen. So ist in der Geschichte der christlichen Frömmigkeit der rechte Räuber zum Bild der Hoffnung geworden, zur tröstenden Gewissheit, dass Gottes Erbarmen uns auch im letzten Augenblick erreichen kann. Ja, dass nach einem verfehlten Leben die Bitte um seine Güte nicht umsonst getan wird. So betet auch zum Beispiel auch das Dies Irae, das wurde früher auch bei dem Requiem verwendet von Personen, die bestattet wurden: Hast dem Schächer du verziehen, hast auch Hoffnung mir verliehen. Die Kirchenväter, liebe Zuhörer unseres Radios, sagen, der Mann war im Leben ein Räuber und er war es auch im Sterben, im Tod, hat sich sozusagen in den letzten Augenblicken seines Lebens das Himmelreich noch gestohlen, hineingestohlen, sich selber. Ja, also Sie sehen, es ist bis zum letzten Augenblick die Möglichkeit da, der Umkehr, der Hinwendung zum Herrn. Aber natürlich soll man es dann nicht so hinausschieben, dass man sich jetzt ausrechnet. Es reicht ja, wenn ich ganz am Schluss noch die Kurve sozusagen kratze. Wer weiß denn, wann unsere letzte Stunde ist? Das kann ja auch so schnell, so rasch geschehen durch einen plötzlichen Unfall, Sekundentod, dass wir gar keine Möglichkeit mehr haben, auch nur einen Ruf, eine Bitte um Vergebung zu äußern. Dann kommt etwas, was sehr wichtig ist, wo die Theologen viel darüber gesprochen und gerätselt haben: der Verlassenheitsschrei Jesu am Kreuz. Matthäus und Markus erzählen uns übereinstimmend, dass Jesus um die 9. Stunde mit lauter Stimme rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie überliefern den Schrei Jesu in einer Mischung aus Hebräisch und Aramäisch und übersetzen ihn dann ins Griechische. Dieses Gebet Jesu hat immer wieder das Fragen und Nachdenken der Christen wachgerufen. Wie konnte der Sohn Gottes von Gott verlassen sein? Was bedeutet dieser Ruf? Rudolf Bultmann zum Beispiel bemerkt dazu: Jesu Hinrichtung geschah aufgrund eines Missverständnisses seines Wirkens als eines politischen. Sie wäre dann, historisch gesprochen, ein sinnloses Schicksal. Ob oder wie Jesus in ihm einen Sinn gefunden hat, können wir nicht wissen. Die Möglichkeit, dass er zusammengebrochen ist, darf man sich nicht verschleiern. Was sollen wir zudem sagen? Zunächst ist zu bedenken, dass nach dem Bericht beider Evangelisten die Umstehenden den Ruf Jesu nicht verstanden, sondern als Schrei nach Elia gedeutet haben. In gelehrten Arbeiten hat man versucht, das Wort Jesu genau so zu rekonstruieren, dass es einerseits als Ruf an Elia missverstanden werden konnte, andererseits den Verlassenheitsruf des Psalms 22 darstellte. Der Papst verweist hier auf Rudolf Pesch und sein grundlegendes Werk Markus Evangelium, erschienen in der Hertha Reihe. Wie dem auch sei, erst die glaubende Gemeinde hat den von den Umstehenden nicht verstandenen und missdeuteten Schrei Jesu als das Anfangswort des Psalms 22 begriffen und ihn von daher als wahrhaft messianischen Ruf verstehen können. Es ist nicht irgendein Verlassenheitsschrei. Jesus betet den großen Psalm des leidenden Israel und nimmt so die ganze Drangsal nicht nur Israels, sondern aller an der Verborgenheit Gottes leidenden Menschen dieser Welt in sich hinein. Er trägt den Notschrei der Welt, die von der Abwesenheit Gottes gepeinigt ist, vor das Herz Gottes selber hin. Er identifiziert sich mit dem leidenden Israel, mit der unter dem Gottesdunkel leidenden Menschheit, nimmt ihr Schreien, ihre Not, ihre ganze Hilflosigkeit in sich hinein und verwandelt sie damit zugleich. Psalm 22 durchzieht, wie wir gesehen haben, die Passionsgeschichte und reicht über sie hinaus. Die öffentliche Demütigung, der Hohn und das Kopfschütteln der Spötter, die Schmerzen, der entsetzliche Durst, das Durchbohren der Hände und Füße, das Verlosen der Kleider, die ganze Passion ist in dem Psalm gleichsam vorab abgebildet, geschildert. Indem Jesus die Anfangsworte des Psalms spricht, ist letztlich jetzt schon das Ganze dieses großen Gebetes gegenwärtig. Auch die Gewissheit der Erhörung, die sich zeigen wird in der Auferstehung, im Werten der großen Gemeinde und in der Sättigung der Armen. Das sind Hinweise auf Psalm 22, wir haben ja das schon gesehen. Der Papst hat das eingangs schon zu diesem Kapitel erwähnt. Der Psalm endet nicht mit der Klage, sondern mit der Gewissheit der Erhörung und der Sättigung der Armen. Die Kirchenväter haben da auch das Mahl der Eucharistie gesehen, die Lobpreisung, die auch erwähnt wird. Also die Bitte des Herrn oder der Schrei des Herrn, der hier geäußert wird, wird beantwortet mit der Auferstehung, mit der Gemeinde, die gebildet wird, mit der Eucharistie. Der Ruf in der äußersten Not, so der Papst wieder, ist zugleich Gewissheit der göttlichen Antwort, Gewissheit des Heils, nicht nur für Jesus selbst, sondern für viele. In der neueren Theologie sind viele tiefgründige Versuche angestellt worden, von diesem Notschrei Jesu her in die Abgründe seiner Seele hineinzuschauen und das Geheimnis seiner Person in der letzten Drangzeit zu verstehen. All diese Bemühungen sind letztlich von einem zu engen individualistischen Ansatz geprägt. Ich denke, dass die Kirchenväter mit ihrer Weise des Verstehens von Jesu Beten viel näher an der Wirklichkeit waren. Schon beim Beten und bei den Betern des Alten Bundes gehören die Psalmworte nicht einem einzelnen, in sich geschlossenen Subjekt zu. Gewiss, es sind ganz persönlich im Ringen mit Gott gewachsene Worte, in denen aber doch zugleich alle leidenden Gerechten, ganz Israel, ja die ringende Menschheit mitbeten und immer umspannen daher diese Psalmen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie stehen im Präses des Leidens und tragen doch in sich schon das Geschenk der Erhörung, der Verwandlung. Soweit diese Worte des Papstes. Es wird dann um das Verlosen der Gewänder und diesen Ruf des Herrn, mich dürstet, bei den weiteren Worten gehen. Es segne sie, heile sie und behüte sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.